ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Ulrike Koog, Landärztin AD. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Ulrike Koog, Sie sind Landärztin außer Dienst. Warum das so ist, das klären wir später. Zunächst nähern wir uns mal dem Alltag einer Doktorin auf dem Land. Landärzte sind Allrounder. Sie müssen medizinisches Wissen aus vielen Bereichen haben. Aber vor allem sollten sie Menschenfreunde sein, oder?
Ja, definitiv. Das bringt der Beruf mit sich und das macht den Beruf aber auch so liebenswert und das macht den Beruf auch so schön. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich für den Beruf entschieden habe, weil man einfach sehr viele, also nicht nur unglaublich viele Menschen kennenlernt, sondern vom Kind bis zum Erwachsenen, bis zum alten Menschen kennenlernt, ganze Familien im Verbund kennenlernt und das macht den Beruf wirklich so besonders.
Aber man muss Menschen schon mögen.
Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ansonsten müsste man, glaube ich, Chirurg werden. Dann darf man den ganzen Tag vor sich hin operieren. Ist ja auch super, wenn jemand da seine Leidenschaft gefunden hat. Aber für diesen Beruf, bei dem man jeden Tag, also wirklich zig Patienten sieht, da muss man Menschen mögen.
Sie waren mehrere Jahre in einer Praxis in Büdingen am Rande der Wetterau, die Frau Doktor. Wie sah ein typischer Tag aus oder gibt es den gar nicht?
Nee, den gibt's eigentlich nicht. Also man kann sagen, dass es eigentlich immer viel zu tun ist und sehr abwechslungsreich ist und dass, wenn man morgens um kurz vor 8 die Praxis betritt, schon viele Menschen warten. Das kann man sagen.
Ist die Tür der Praxis denn schon vorher geöffnet?
Nein.
Die warten also draußen?
Die warten draußen. Die warten draußen und oft ist es so, je nachdem, ob wir gerade Erkältungszeit haben oder nicht, stehen tatsächlich auch schon mal 10 bis 15 Leute vor der Tür, auch schon um kurz vor 8. Nicht alle wollen immer in die Sprechstunde. Es gibt ja auch viele, die brauchen eine Überweisung oder die brauchen ein Rezept. Ganz viele kommen tatsächlich einfach nur, um die Karte einzulesen, weil man dann, weil es vielen, vor allem älteren Menschen, eher so ein Sicherheitsgefühl gibt. Ich habe jetzt meine Karte eingelesen und wenn ich was brauche, dann kann ich schnell vorbeigehen oder schnell anrufen.
Also immer zu Quartalsbeginn?
Genau, gerade zu Quartalsbeginn. Aber einen ganz typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Es gibt Notfälle, es gibt natürlich gerade in der Infektzeit viele Infektionen, es gibt Rückenschmerzen, das ist ein ganz, ganz häufiges Thema. Manchmal gibt es Zeiten, da kommen mehr Kinder, manchmal kommen mehr Ältere. Es variiert auch ein bisschen von der Uhrzeit. Vormittags ist mehr Akutsprechstunde, am Nachmittag Terminsprechstunde. Und deswegen so den ganz typischen Tag in der Allgemeinmedizin gibt es eigentlich nicht. Es kann immer was Unerwartetes passieren.
Gibt es es eigentlich oder haben Sie es schon mal erlebt, dass gar niemand da war?
Ja, ganz, ganz selten. Und dann sitzt man da und guckt sich an und fragt sich, was jetzt passiert ist.
Was ist los?
Ob sich vielleicht die Menschen irgendwo versammeln und treffen, in den Reisebus steigen und dann vor der Tür landen. Aber das gibt es tatsächlich ganz selten mal. Ich habe es zuletzt erlebt, da hat es ganz stark geregnet und da wollte einfach niemand vor die Tür gehen.
Aber noch nicht mal der Hund.
Noch nicht mal der Hund. Und dann wundert man sich wirklich, dann fühlt man sich auch vollkommen fehl am Platz und ist so wie die Ruhe vor dem Sturm. Und man fragt sich, da kommt jetzt was, was passiert jetzt? Gleich geht die Tür auf und dann kommen sie alle.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe, warum ich mit Leib und Seele Landärztin bin. Sehr vergnüglich zu lesen, mit medizinischem Inhalt, eine Art Liebeserklärung an den Beruf. Sie beschreiben eine Woche in der Praxis, beispielhaft und verfremdet. Haben sich Patientinnen oder Patienten dennoch wiedererkannt?
Nein.
Ehrlich
Nein,
nicht?
Nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Also es war so, dass das Buch auch vorher juristisch geprüft wurde, um zu schauen, ob da nicht doch irgendein Wiedererkennungseffekt wäre. Die Menschen habe ich sehr frei gestaltet. Und die Patientengeschichten, die, wie wir sagen, Fälle, die Patientenfälle, die habe ich zwar übernommen, aber manchmal habe ich auch wirklich aus einem Mann eine Frau gemacht, wenn die Geschichte das zugelassen hat. Weil ich einfach sicher gehen wollte, dass sich niemand erkennt und auch das Vertrauen vielleicht in mich verliert, dass ich jetzt über eine Patientin beispielsweise schreibe, die mit ihren starken Wechseljahrsbeschwerden zu mir kommt. Natürlich kann ich da keinen Mann draus machen, aber da habe ich dann schon die Person so sehr umgeändert, dass da wirklich kein Wiedererkennungseffekt besteht, weil gerade so sensible Themen, die möchte man ja nicht in einem Buch wiederfinden.
Ja, Sie haben auch ein Schweigegelübde.
Genau.
Sie dürfen nicht. Also genau. Von daher denke ich, ist das auch juristisch relevant.
Richtig, und genau deswegen wurde das auch mit dem Verlag vorher geprüft, ob man das so schreiben kann. Und das war alles wasserdicht.
Es ist wirklich sehr amüsant und natürlich, ich habe das gelesen und habe an der einen oder anderen Stelle gedacht, kenne ich, habe ich auch schon mal erlebt. Ulrike Kook, wenn Sie nicht mehr weiter wissen, messen Sie Blutdruck. Stimmt das?
Es ist so ein kleiner Trick im Praxisalltag, um ein wenig Zeit zu gewinnen. Und es gehört ja auch einfach dazu, salopp gesagt, beim Patienten Hand anzulegen. Also die Ärztinnen und Ärzte, die nicht Blutdruck messen oder Fieber messen beim Infekt oder den Patienten abhören, finde ich, die machen Fehler. Also das gehört einfach dazu, wenn ein Patient vor mir sitzt und er beklagt sich, dass es ihm schlecht geht. Und manchmal, wenn ich tatsächlich überhaupt nicht genau wusste, in welche Richtung geht das dann, dann kann man auch mal Blutdruck messen und mal gucken, dann hat man schon mal die Vitalzeichen, weil die sind immer wichtig. Klar, wenn jetzt jemand da ist mit Rückenschmerzen, dann muss ich den Blutdruck nicht messen. Aber wenn jemand über ein schlechtes Allgemeinbefinden klagt, dann gehört das sowieso dazu, ne? Die Vitalzeichen.
Und Sie gewinnen Zeit.
Und ich gewinne ein bisschen Zeit und kann ganz kurz nachdenken.
Haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Und ich wollte ja nur wissen, ob es stimmt.
Das ist so. Wie gesagt, das kommt ein bisschen auf den Konsultationsgrund an. Es würde nicht immer Sinn machen, aber wenn das gerade irgendwie reinpasst, dann kann man das machen.
Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Denn wenn ich zum Arzt gehe, zur Routinekontrolle, dann bin ich ein bisschen aufgeregt vielleicht. Und dann ist mein Blutdruck ja ein anderer als in einem Ruhezustand, oder nicht?
Das stimmt. Aber das muss man so ein kleines bisschen so mit in die Waagschale werfen. Das weiß man ja einfach. Also der Praxisblutdruck ist immer ein anderer. Also es gibt auch Empfehlungen, wenn man, gerade wenn Patienten mit einer Hypertonie, also mit einem Blutdruck kommen, dass nicht ein einzelner Wert ausschlaggebend ist, sondern am besten wird zu Hause gemessen, in Ruhe an mehreren Tagen zu mehreren Uhrzeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, Langzeitblutdruckmessungen zu machen. Also ein einzelner Wert in der Praxis, der sagt erstmal noch nichts aus.
Zu Ihnen kommen alle, das haben Sie schon gesagt, Frauen, Männer, Kinder. Die Frau hat dicke Beine und es schwindelt ihr im Kopf. Der Mann ist von der Leiter gefallen und dem Kind steckt ein Q-Tip im Ohr. Ruhe ist da erste Pflicht, oder?
Ja, aber das lernt man. Also das lernt man. Ich habe ja auch zwei Kinder und ich glaube, das hilft mir so ein kleines bisschen auch oder hat mir im Praxisalltag geholfen. Gerade wenn dann die Eltern auch noch sehr aufgeregt sind. Aber ich glaube, das lernt man, dass man so ein bisschen umschaltet in Akutsituationen und dann wirklich seine Routine abspult. Das klingt zwar so ein bisschen unempathisch, ist es aber gar nicht.
Klingt professionell.
Das muss man, glaube ich. Weil gibt ja auch so einen Spruch, man darf mitfühlen, aber nicht mitleiden. Weil ansonsten nimmt man auch zu viel mit nach Hause. Und in dem Fall ist niemandem geholfen, wenn ich jetzt wie so ein aufgeregtes Huhn durch die Praxis laufe, sondern da muss ich in dem Moment wirklich ruhig bleiben.
Oh Gott, wie haben Sie das denn gemacht? Oh Gott.
Das ist wie so ein Arzt dann plötzlich so sagte, oh, sollte man nicht.
Also Ruhe ist erste Pflicht. Was ich gelernt habe von Ihnen, es ist oft die Seele, die Schmerzen hat. Und dass es Zeit braucht, das zu erkennen. Setzt die Medizin bei uns zu wenig ganzheitlich an?
Ja, ich denke schon. Also ich habe immer sehr dafür plädiert, also auch über meinen Blog oder über die sozialen Medien, dass wir mehr Zeit für diese sprechende Medizin bekommen. Aber da gibt es natürlich jetzt viele Probleme in unserem Gesundheitswesen, dass die Zeit an sich nicht vergütet wird. Und wir arbeiten ja jetzt nicht nur rein für die Vergütung. Ich glaube, man wird nicht Hausarzt, um reich zu werden, sondern weil man eben mit Menschen arbeiten möchte und weil man denen helfen möchte. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, wenn 20 Leute vor der Tür stehen, dass man jedem Patienten 15 bis 20 Minuten einräumt. Also im Praxisalltag, es gibt Berechnungen, hat man 7 Minuten pro Patient. Und das ist nur der Durchschnitt. Es gibt manche, bei denen geht es schneller. Die haben nur eine Halsentzündung. Da guckt man schnell in den Hals und schreibt was auf. Und es gibt welche, die brauchen eben mehr Zeit.
Es ist so ein Abwägen.
Ja.
Ja, das glaube ich. Aber genau. Unterm Strich glaube ich schon auch, es fehlt Zeit.
Ja, die braucht man schon. Aber man kann sich das auch ein bisschen einräumen. Also man kann das ein kleines bisschen abschätzen. Und gegebenenfalls darf man ruhig auch mal sagen, wir können jetzt an dieser Stelle leider nicht weiterreden. Aber wie wäre es, wenn wir einen Termin machen und wir reden dann nochmal? Das kann man ja auch machen. Also da hat man ja im Alltag schon die Möglichkeit, ein kleines bisschen zu planen.
Ihre Patientinnen und Patienten lieben Ohrspülungen. Warum?
Ich glaube, dass hat mit der Zuwendung zu tun. Das ist genauso wie Blutdruck messen und abhören. Und gerade ältere Patienten, die häufig Probleme haben mit Hörgeräten, ne, dann sammelt sich so ein kleines bisschen der Ohrenschmalz und der Schmutz. Und gerade bei älteren Männern die Haare, die da, ne, das blockiert dann alles. Und das ist eine Art von Zuwendung, glaube ich, tatsächlich. Und natürlich ist es praktisch und einfach, wenn der Hausarzt das macht, anstatt dass man zum Hals-Nasen-Ohrenarzt schicken muss, wo man wieder einen Termin braucht und dann vielleicht wieder 2 Tage nichts hört. Und es ist natürlich eine Erleichterung, wenn man plötzlich so dieses Plopp und dann hört man wieder was.
Schön. Also in Büdingen, die Patientinnen und Patienten lieben Ohrspülungen. Es gab einmal einen Fall, da mussten sie reanimieren, einen Menschen, der leblos mitten in der Praxis auf dem Fußboden lag. Das hat mit einer Reanimation im Fernsehen nicht viel zu tun, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also im Fernsehen wird das Ganze ja immer sehr, also dramatisch ist es immer, ne? Es ist immer dramatisch, aber im Fernsehen holt man die Patienten ja meistens wieder, indem man so 2-3 Mal auf die Brust drückt und ein bisschen theatralisch ruft, bleib bei mir oder komm wieder. So passiert das nicht. Also oft ist es tatsächlich eher fatal, also dass man die Patienten oder Patientinnen leider nicht wiederholen kann, weil irgendeine fulminante Erkrankung dahinter steckt oder ein schwerer Herzinfarkt oder Patienten auch einfach sehr alt und schwach schon sind. Und dann gibt es ganz feste Algorithmen, die lernt man immer wieder, man macht immer wieder Notfallkurse und hält sich ganz klar an diese Algorithmen und versucht eben wieder zu beleben. Gleichzeitig ruft man das Rettungsteam und oft übernehmen die dann. Dann geht es im Prinzip unter Reanimation oft ins Krankenhaus.
Wie sehr, Ulrike Kog, regen Sie sich auf, wenn Sie so eine falsche Darstellung mal wieder im Krimi sehen?
Früher habe ich mich mehr aufgeregt. Ich glaube, da hat mich das wirklich sehr irgendwie gestört, weil ich dachte, das muss man doch mal ein bisschen recherchieren, da muss man doch mal ein bisschen nachhaken, ob das wirklich so ist, weil es überhaupt nicht realistisch dargestellt wird. Inzwischen sehe ich das ein kleines bisschen entspannter. Das ist halt Fernsehen. Das ist wie mit den Informatikern, die ärgern sich auch, was da alles im Fernsehen dargestellt wird. Aber das gehört halt einfach dazu. Aber ich denke mir trotzdem immer, man könnte ja ein kleines bisschen auch einfach mal die beteiligten Personen fragen, einfach mal bei Ärztinnen und Ärzten oder Intensivstationspersonal nachfragen, wie sowas eigentlich wirklich passiert. Aber vielleicht wäre das dann noch fürs Fernsehen nicht interessant genug.
Ich vermute fast, das ist fürs Fernsehen nicht so gut darstellbar.
Ja, vor allem, wenn die Leute dann wirklich sterben, das wäre dann im Fernsehen nicht so schön.
Steht nicht im Drehbuch.
Ja, genau.
Manchmal möchte Ihnen jemand auch im Supermarkt das Ergebnis seiner Darmspiegelung mitteilen. Wie gehen Sie dem denn aus dem Weg oder hören Sie das geduldig an?
Also eigentlich höre ich es mir tatsächlich an. Also da habe ich noch nicht so den Weg gefunden, dem aus dem Weg zu gehen. Ich bin zwar über die Jahre etwas besser geworden. Ich glaube, das kommt so mit der Berufserfahrung, vielleicht auch ein kleines bisschen mit dem Alter, dass ich dann auch sagen kann, es tut mir leid, ich bin gerade privat hier. Ich kann das jetzt nicht besprechen, aber kommen Sie doch in die Praxis und wir besprechen das dann. Aber es ist mir durchaus auch schon passiert, dass mich jemand im Parkhaus abgefangen hat oder wirklich über die Kühltheke hinweggebrüllt hat. Das ist mir wirklich passiert, dass mir jemand über die Kühltheke hinwegbrüllte, Frau Doktor, ich habe das Ergebnis meiner Darmspiegelung. Und dann war ich aber schon fast zur Tür raus und konnte nur noch sagen, okay, wir besprechen das nächste Woche. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, wenn man Patienten wirklich schon lange und gut kennt, dann nimmt man sich dann auch mal die Zeit und hört das sich dann ein paar Minuten an und irgendwann sagt man halt, okay, ich muss jetzt aber langsam mal weiter.
Dankbare Patientinnen und Patienten bringen Ihnen frische Eier mit, Kuchen oder Wein. Pralinen möchten Sie nicht, weil Sie keine mögen oder warum?
Ich esse sie tatsächlich nicht gerne. Ich mag Pralinen einfach nicht gerne. Also ich bin so ein bisschen dröge. Ich mag trockenes Gebäck und ich mag trockenen Kuchen. Aber ich mag keine Pralinen. Und ich mag total gerne, wenn mir Patientinnen oder Patienten so selbstgezüchtetes Gemüse mitbringen. Das mag ich total gerne, weil ich selbst auch, wann immer ich die Zeit und auch den Platz dafür habe, selbst Gemüse anbaue. Und da habe ich so ein Faible für, auch für gesunde Ernährung. Das hat aber mit dem Pralinen nichts zu tun. Ich kann auch wirklich mal sehr ungesund essen. Das kann ich auch genießen. Nur Pralinen schmecken mir einfach nicht.
Gleich sprechen wir weiter und schauen mal, welchen Weg Sie zurückgelegt haben vom Schwabenland bis zur Wetterau im Hessischen nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von den Sportfreunden Stiller. Das Stück Viel zu schön. Was gefällt Ihnen daran?
Also ich hatte so eine irgendwann mal so eine Art Selbstfindungsphase und jetzt momentan bin ich ja wieder ein bisschen in einer. Und dieses Lied beschreibt einfach so ein kleines bisschen die Verbindung, die man zu anderen Menschen hat und was eventuell kommt, wenn das Leben vorbei ist. Und das wird so schön und so harmonisch dargestellt und dass man einfach die Menschen, die vielleicht nicht so gut in ihrem Leben waren, dass sie ihr Fett wegkriegen und die Leute, die gut im Leben waren, einfach auch ein bisschen die Belohnung dafür bekommen.
Ob hinter dem Universum ein Buch zu jeder Seele, zu jedem Staubkorn zu finden ist, ich weiß es nicht. Ob all die, die sich lieben, nach dem Ende ihres Lebens auf irgendeinem Berg, an irgendeinem Strand zusammen sind, ich hoffe es schon. Denn ich finde den Gedanken viel zu schön, viel zu schön. Schön. Denn ich finde den Gedanken viel zu schön, viel zu schön, um ohne ihn weiterzuziehen. Ob auf irgendeiner Wolke jemand sitzt, der dich führt, der dich beschützt, ich glaube es nicht und hoffe es schon für dich. Ob all die, die auf Menschen scheißen und mit den Gewalten durchs Leben ziehen, am Ende verlieren. Ich glaube es schon, denn ich finde den Gedanken viel zu schön, viel zu schön, viel zu schön. Denn ich finde den Gedanken viel zu schön, viel zu schön, um ohne ihn weiterzugehen. Viel zu schön, viel zu schön, viel zu schön. Denn ich finde den Gedanken viel zu schön, viel zu schön, um ohne ihn weiterzuziehen.
Ob auf irgendeiner Wolke jemand sitzt, der dich führt, der dich beschützt, ich glaube es nicht und hoffe es schon für dich. Musik von den Sportfreunden Stiller. Hoffen Sie das auch für sich, Ulrike Kook?
Ich glaube, hoffen tut wahrscheinlich jeder. Also tatsächlich ist es so, dass ich selbst wenig gläubig bin, aber schon vor vielen Jahren ist meine Mutter gestorben. Da war ich 28. Und in dem Moment, das erzähle ich normalerweise gar nicht, aber jetzt, wenn es gerade zur Sprache kommt, in dem Moment, als sie gestorben ist, das war ein grauer Oktobertag, kam ein Sonnenstrahl zum Fenster rein. Und seitdem, immer wenn ich irgendwo durch den Wolken einen Sonnenstrahl brechen sehe, dann denke ich, vielleicht sitzt jemand auf der Wolke und guckt runter. Ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke.
Das finde ich auch. Zu Gast im HR2 Doppelkopf ist Ulrike Kook, Vielseitige. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Ulrike Kook, spielen Sie eigentlich Golf?
Nein, ich habe es einmal versucht, aber das ist nicht meine Sportart. Nee, es gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht. Ist nicht meins, auch wenn es den Ärzten immer angelastet wird, dass sie alle Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz stehen. Dem ist nicht so und ich erst recht nicht. Ich gehe laufen.
Ich komme deshalb drauf, weil Sie das in Ihrem Buch des Öfteren erwähnen, dass Sie nicht Golf spielen und nicht alle Ärzte mittwochs nachmittags auf dem Golfplatz zu treffen sind. Woher rührte eigentlich Ihr Wunsch, Ärztin zu werden?
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Der war einfach da. Ich weiß, dass ich sehr, sehr jung war. Also ich war wirklich ein kleines Kind. Meine Mutter erzählte mir das, dass ich mit 5 Jahren schon gesagt hätte, ich würde Ärztin werden wollen. Und das zog sich so durch meine Schullaufbahn. Also ich weiß, dass ich in der 4. Klasse gesagt habe, ich muss jetzt aufs Gymnasium gehen, ich möchte Ärztin werden. In der 5. Klasse dann gesagt habe, in der 7. Klasse muss ich Latein nehmen, ich möchte Ärztin werden. Und das zog sich so durch und das hat sich eigentlich auch nie groß geändert, bis auf mal so kleinere pubertäre Einbrüche, aber ansonsten ist das dann immer wieder zurückgekommen.
Gefestigt durch die Schwarzwaldklinik und Professor Brink.
Unbedingt. Das war doch so ein schönes Bild, oder diese tolle Klinik und dieses wunderschöne Landleben dort. Und ich habe ja selbst in einem schwäbischen Ort gewohnt, das hatte auch ein bisschen so Landarztromantik. Das hat, glaube ich, den Wunsch tatsächlich gefestigt.
Aber der Landarzt bei Ihnen damals im Schwabenland war bestimmt ein Mann, oder?
Natürlich war das ein Mann, aber er hatte eine Frau, das war die Frau Doktor, auch wenn sie selbst nicht Medizin studiert hat, aber das war damals ja noch so. Ne? Da waren die Frauen, waren die Frau Professor, Frau Doktor. Das hat sich ja zum Glück jetzt ein kleines bisschen gewandelt, aber damals natürlich eine große Praxis, ein wunderschönes Haus, auch mit Holz vertäfelt, hat, glaube ich, alles angeboten, was so die Landarztmedizin hergibt.
Und auch Geburten?
Er hätte es bestimmt gemacht, wenn es vorgefallen wäre. Aber das war natürlich ein Mann und der war im Dorf auch sehr bekannt.
Nach Ihrer Approbation, Ihrer Zulassung zum Arztberuf haben Sie sich für die Pathologie als Arbeitsplatz entschieden, auch Kaltchirurgie genannt. Warum wollten Sie da arbeiten?
Ich hatte im Studium irgendwann mal eine Idee, dass ich doch nicht mit Patienten arbeiten möchte. Obwohl ich tatsächlich ja eigentlich mein ganzes Leben lang Ärztin werden wollte. Und jetzt im Nachhinein, nach so vielen Jahren Abstand, glaube ich, dass es eine gewisse Angst einfach war, vielleicht vor der Verantwortung oder auch was falsch zu machen, irgendwelchen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und ich habe aber auch ein sehr breites Interesse an der Medizin und die ist in der Pathologie ja, die kann man da ja erfüllen, diese Wünsche,
Medizin. Welche Wünsche?
In die Tiefe zu gehen. Die Medizin wirklich bis auf die Grundlagen kennenzulernen und ich war immer hungrig nach Wissen und ich wollte immer am liebsten alles über die Medizin wissen und nicht nur ein Fachgebiet. Es gibt ja wirklich Spezialisten, beispielsweise Kardiologen, die oft den ganzen Tag am Tisch stehen und ihre Stents setzen und die machen das mit Begeisterung und Leidenschaft und das finde ich großartig. Ich wollte aber immer breit aufgestellt sein und hatte dann auch die Idee, vielleicht könnte ich in der Pathologie zum einen das alles lernen, zum anderen die Grundlagen lernen, vielleicht auch ein bisschen forschen. Aber dann habe ich eben doch gemerkt, da fehlt was.
Was macht die Pathologin?
Anders als in den meisten Fernsehsendungen, da haben wir sie wieder, ist die Pathologie ein anderes Feld als die Gerichtsmedizin. Also es werden nicht die Verstorbenen untersucht, die beim Verbrechen verstorben sind, sondern die unter natürlichen Bedingungen im Krankenhaus versterben und obduziert werden sollen. Aber, das ist nur ein kleiner Teil, man untersucht Gewebe. Also alles, was irgendwie krankhaft am Körper verändert ist und entfernt wird, seien es Polypen bei der Darmspiegelung oder Gallenblasen, Blinddärme, auch große Tumoren, also Onkologie, das wird alles entfernt, wird in Formalin gehärtet, wird untersucht unter dem Mikroskop und man untersucht wirklich die Struktur der veränderten Zelle. Und dann stellt man daraus die Diagnostik, ganz wichtig eben in der Onkologie zum Beispiel, um festzustellen, was für eine Art Tumor ist das, handelt es sich um eine Metastase, was für Faktoren auf der Oberfläche haben wir, wie können wir vielleicht mit welcher Therapie, Chemotherapie oder Immuntherapie ansetzen. Die Pathologie ist da eben der entscheidende diagnostische Faktor.
Die nächste Station wurde die Onkologie. Was war das Wichtigste, was Sie dort gelernt haben, Ulrike Koch?
Ich glaube, Demut vor dem Leben, weil es tatsächlich ganz schnell gehen kann. Also wir sind da alle nicht gefeit vor. Man kann einiges tun, dass man gesund bleibt. Aber manchmal ist es auch einfach Schicksal, dass es einen trifft. Und es kann ganz Junge treffen, es kann ganz Alte treffen, wie man damit umgeht, was für Möglichkeiten man hat. Das lernt man in der Onkologie, glaube ich, sehr gut.
Sind das bestimmte Menschen, die da arbeiten?
Ja, schon. Tatsächlich habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber zum einen sind es sehr empathische Menschen, zum anderen aber auch sehr resiliente Menschen, also Menschen, die selbst auch sehr viel schultern können, weil man muss sehr viel Leid auf sich nehmen, sehr viel ertragen können. Und man muss irgendwie sehr stark und standhaft sein. und Menschen wirklich helfen wollen bis zum Schluss. Also manchmal muss man wirklich den letzten Weg mit den Patienten und Patientinnen gehen. Und das kann einem aber ja auch was geben. Ja, das kann einem ja auch eine Erfüllung geben, dass die Menschen nicht alleine sind, dass man gut zu denen war, dass man vielleicht eine schöne letzte Zeit des Lebens jemandem bereiten konnte.
Warum sind Sie dahin gewechselt?
Zum einen aus den Gründen, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen durch die Geschichte mit meiner Mutter. Meine Mutter ist an Krebs verstorben. Dann habe ich über die Pathologie natürlich sehr viel Onkologisches gelernt. Und da habe ich es dann am Lebenden gesehen. Und auch einfach ein sehr spannendes Feld tatsächlich.
Nach einem kurzen Abstecher in die Pharmabranche haben Sie in einem kleinen Krankenhaus die Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin begonnen. Der Klinikalltag an sich ist schon sehr speziell, oder?
Der ist speziell, ja. Da muss man sich auch ein wenig dran gewöhnen. Ich glaube, auch inzwischen sind die Bedingungen noch schwieriger als zu meinen Zeiten. Es ist ein Arbeiten, was immer wieder unter Zeitdruck stattfindet, unter Personalnot. Gleichzeitig lernt man da aber auch diesen Beruf. Also als ich noch im Studium war und dann überlegt hatte, wo geht jetzt die Reise hin, wollte ich erstmal auf gar keinen Fall ins Krankenhaus gehen. Ich denke eben, was ich ja schon angesprochen hatte, so ein bisschen aus diesen Ängsten heraus, dass man vielleicht überfordert sein könnte. Aber man lernt das natürlich, ne? Man wächst da rein und da habe ich dann auch wirklich gelernt, Ärztin zu sein. Also man lernt nicht nur die medizinischen Grundlagen, sondern man lernt auch die Menschen kennen, man lernt das Arbeiten im Team, was mir immer sehr gut gefallen hat. Man muss Nachtdienste machen, man muss Wochenenddienste machen, 24-Stunden-Dienste, das ist unglaublich anstrengend. Und da hatte ich ja schon meine zwei kleinen Kinder. Also da gab es wirklich Wochen, da bin ich auf dem Zahnfleisch gekrochen.
Kommt man im Klinikalltag zum Essen?
Wenig. Also ich habe mir immer Brot mitgenommen, weil ich auch meinen Kindern immer Brote machen musste. Und dann habe ich mir selbst mein Lunchpaket mitgenommen und dann sitzt man am Computer und isst. Und dann legt man es wieder zur Seite, muss wieder ins Patientenzimmer. Und es ist ein sehr unstetes Leben, sage ich mal, ein unstetes Essen. Oft ist es aber auch so, dass Kolleginnen und Kollegen was mitbringen, Patientinnen mal was gebacken haben oder man schnell zum Bäcker geht. Das Leben an sich ist aber schon sehr ungesund, glaube ich. Ich gehörte jetzt nicht zu denen, die zum Rauchen rausgehen, weil ich nicht rauche. Aber insgesamt ist das kein sehr gesundes Leben.
Sie schreiben in Ihrem Buch, hier wurde ich Ärztin. Sie meinen das in dem Sinne, Sie waren ja schon Ärztin, hier reiften Sie zur Ärztin.
Ja.
Ja, so habe ich es verstanden.
Das sollte auch tatsächlich so rüberkommen, weil ich ja in der Pathologie zwar Medizinerin war, aber irgendwie keine Ärztin. Und in der Onkologie, da habe ich teilweise die Onkologie gemacht und habe ich teilweise geforscht. Ich war auch in der klinischen Forschung da tätig. Und aber so diese Grundlagenmedizin, das, was die Menschen wirklich beschäftigt, das habe ich in diesem kleinen Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung gelernt, weil in der Pathologie oder auch in der Onkologie, da hat man nicht viel Berührungspunkte mit den alltäglichen Sorgen. Das sind Spezialgebiete. Und das, was dort auf mich zukam, das war wirklich auch das, was mir später in der Praxis sehr viel genützt hat. Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Diabetes, so diese ganzen ja, Volkserkrankungen und der Kontakt mit den Menschen.
Der Stress mit dem Klinikalltag und zwei kleinen Kindern forderte seinen Tribut. Was passierte?
Ich habe schlimme Herzrhythmusstörungen bekommen. Ich habe eine angeborene Veranlagung dafür und irgendwann nach ganz vielen Diensten und Übermüdung und Stress zu Hause hat das Stolpern dann leider nicht mehr aufgehört. Und das führte dann auch so weit, dass mir irgendwann ein Defibrillator implantiert wurde. Glücklicherweise bevor es wirklich zu, wir nennen das maligne Herzrhythmusstörungen, also Herzrhythmusstörungen, die fatal tödlich enden können. Also bevor es dazu gekommen ist. Aber natürlich war das erstmal ein großer Einschnitt, weil ich da auch, da war ich 35, das ist eigentlich kein Alter, in dem man mit einem Defibrillator rechnet. Und dann bin ich 3 Wochen ausgefallen und dann bin ich wieder arbeiten gegangen.
Ja, ob das so gesund ist, das lassen wir mal dahingestellt. Sie haben schon immer viel gearbeitet, habe ich so entnommen dem Inhalt. Sie haben sich schon als Schülerin Geld verdient mit Nebenjobs. Inwieweit hat Sie das auf das Leben, auf den Beruf vorbereitet?
Das war, glaube ich, die beste Schule. Also man lernt zum einen, dass man viel arbeiten kann. Ich habe an der Wurst-, Käse- und Brottheke gearbeitet während der Schulzeit. Dass man neben der Schule es trotzdem schafft, irgendwie zu arbeiten und sein Geld zu verdienen. Man lernt da schon die Menschen kennen auf eine andere Art und Weise. Man lernt, sich einzufügen, auch in ein hierarchisches System, weil gerade als Aushilfskraft ist man ja ganz unten an der Hierarchieleiter. Und man lernt aber auch den Respekt und auch wieder die Demut, auch vor harter Arbeit. Also ich muss nicht den anderen das Gefühl geben, dass ich irgendwie was Besseres bin, sondern ich war ja genau da. Ich habe ja auch die Arbeit gemacht, für die andere mich vielleicht hätten doof angucken können. Da lernt man, glaube ich, auch, wie viel und wie hart andere Menschen arbeiten müssen für ihr Geld und eine gewisse Dankbarkeit, dass es einem jetzt besser geht.
Als Landärztin waren Sie da, wo Sie hingehörten. Doch im Herbst 2024 war Schluss mit Lustig. Warum, das klären wir gleich nach einer weiteren Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich ein Stück aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Was hat es damit auf sich?
Ich wusste eigentlich gar nicht bis vor kurzem, dass dieses Stück aus diesem Film war, aber mein Sohn spielt das im Klavierunterricht. Und ich habe selbst als Kind Klavierunterricht gehabt, das hat sich aber dann nicht so lange fortgesetzt. Und mein Sohn spielt deutlich besser als ich und er hat dieses Lied irgendwann gespielt. Und ich fand das so schön.
Wie heißt das Lied?
L'après-midi. Und so kenne ich das und dann hatte ich das irgendwann gegoogelt und dann herausgefunden, dass es in dem Film schon mal gespielt wurde. Ich finde das Lied einfach wunderschön. Da stelle ich mir einen Park vor bei Sonnenschein, bei dem man nachmittags durchschlendert. Das ist für die Seele.
Wunderschöne Musik aus der Welt der Amelie. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Ulrike Kook, Systemkritikerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Ulrike Kook, Sie haben 2021 mit dem schon erwähnten Buch Eine Liebeserklärung an Ihren Beruf gemacht. Im Herbst 2024 war Schluss. Sie haben den Kittel in der Landarztpraxis an den Nagel gehängt. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Wirklich ganz konkret passiert ist eigentlich nichts. Also es gab jetzt nicht den Paukenschlag oder eine spezielle Situation, bei der ich mir dann gedacht habe, so jetzt hänge ich das an den Nagel, jetzt möchte ich das nicht mehr machen. sondern es war eine Entscheidung, die über die Jahre sich ein kleines bisschen gefestigt hat und ich immer mal wieder überlegt habe, ob ich das die nächsten 20 bis 25 Jahre, die ich noch arbeiten muss, schaffe. Und dann gab es eine Situation in der Praxis, die dann eigentlich so ein kleines bisschen mich dazu gebracht hatte. Und zwar ich war ja angestellt in einer Praxis, ich darf darüber auch reden, hat meine Chefin von der KV, von der Kassenärztlichen Vereinigung, eine große Rückforderung bekommen, sodass sie sich am Ende entschieden hat, sie muss ja diesen Regress, nennen wir das, ne, sie muss das bezahlen, sie muss sich betriebswirtschaftlich umorganisieren, sie muss Geld sparen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit mir? Ich kann jetzt nicht auf deutlich Geld verzichten, weil ich meine Kinder versorgen muss. Dann hatten wir überlegt, es gab eine kleine Zweigpraxis, übernehme ich die kleine Zweigpraxis. Und das habe ich mir aber nicht zugetraut. Also das wäre so das Angebot gewesen, übernimm die Zweigpraxis, mach du das weiter. Aber da habe ich mich dann schlau gemacht, da habe ich einen Existenzgründer geholt, wir haben uns unterhalten. Und letztlich war es dann einfach so, dass ich für mich entschieden habe, ich kann jetzt nicht einen sechsstelligen Kredit aufnehmen. Ich kann nicht mit meinem Eigenvermögen in Anführungsstrichen haften. Ich habe meine Kinder zu versorgen. Ich kann auch nicht 50 bis 60 Stunden in der Woche in der Praxis stehen. Und wenn ich nicht mehr in dieser sozialen Hängematte als Angestellte liegen kann, dann mache ich diesen Beruf nicht mehr. Und das war für mich dann einfach so ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, was ist denn eigentlich das Ziel? Das Ziel ist ja eigentlich als Allgemeinmedizinerin eine eigene Praxis zu machen und niedergelassen zu sein. Unter den Bedingungen, wie sie jetzt gerade herrschen, schaffe ich es nicht und möchte ich auch nicht. Und das sind eben die Arbeitszeiten, das Risiko, was man eingeht, die finanziellen Verpflichtungen, die Personalführung, die immer neuen Reformen, die da jetzt gerade kommen, die den Beruf nicht besser machen werden, das muss man leider so sagen. Und auch die Arbeitsbelastung. Und da habe ich dann gesagt, nee, so mache ich es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es in vielen Jahren ist, aber ich habe das jetzt für mich einfach entschieden, dass ich es nicht möchte.
Dieses Gesundheitssystem ist kein gerechtes, oder Ulrike Koch?
Also eigentlich ist es ja so, dass wir, wenn man im europäischen Vergleich guckt, eigentlich ein Gesundheitssystem haben, in das wahnsinnig viel Geld gepumpt wird. Und gleichzeitig haben wir europaweit mit die niedrigste Lebenserwartung. Also irgendwas läuft da ja ganz gewaltig schief. Dann haben wir das Kassensystem, wir haben das Privatsystem. Und beim Kassensystem ist es so, dass die Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 5, die müssen wirtschaftlich zum Beispiel sein. Das heißt, man darf auch nicht zu viel Diagnostik, nicht zu viel Therapie machen. Es muss ausreichend sein. Und wenn man das natürlich mit jemandem vergleicht, der privat versichert ist, dem dann Diagnostik und Therapie nahezu hinterhergeschmissen werden, weil man einfach alles abrechnen kann, dann kann ich das verstehen, dass man das als ungerecht empfindet, ist es ja auch. Gleichzeitig kann ich aber auch die Niedergelassenen verstehen, die sagen, ich bekomme vom KV-System, vom GKV-System leider nicht mehr so viel Geld. Mir wird jedes Quartal, werden mir so und so viel Prozent meiner Leistung gestrichen. Das wird einfach nicht bezahlt, weil der Topf leer ist, weil das ganze Geld an alle Niedergelassenen verteilt werden muss. Die Krankenkassen budgetieren das, was sie an Leistung bezahlen. Und das machen die privaten Kassen nicht. Und dann sagen die Niedergelassenen auch, ich kann ohne das Geld aus den privaten Kassen nicht überleben. Also muss ich einen gewissen Anteil an Privatpatienten haben. Und Privatpatienten sind tatsächlich meist sehr anspruchsvoll. Die möchten relativ schnell einen Termin, weil sie ja auch wieder viel Geld jeden Monat in die Kassen bezahlen. Also das System an sich ist schwierig.
Die Krankenversicherungen machen sogenannte Plausibilitätsprüfungen. Was ist das denn?
Eine Plausibilitätsprüfung kommt dann, wenn eine Kasse vermutet oder die Kassenärztliche Vereinigung vermutet, dass man zu viel abrechnet. Wenn es nicht mehr plausibel ist, dass man so und so viele Patienten in einer gewissen Zeit gut behandelt hat. Das kommt noch aus Zeiten, in denen eine Ärzteschwemme gab und man einfach gucken musste, welche Ärzte behandeln wie viele Patienten. Und man wollte einfach verhindern, dass nicht ein Arzt, eine Ärztin ganz viele Patienten durchschleust und sozusagen den Topf für sich leer macht. Aber dieses System haben wir ja nicht mehr. Wir haben ja einen Landarztmangel. Wir haben einen eklatanten Mangel, vor allem auf dem Land. Wir haben bei uns jetzt in Büdingen sind 6,5 freie Arztsitze. In Hanau sind es, glaube ich, 23 sogar. Das ist zwar kein Land, aber das ist einfach trotzdem ein unterversorgtes Gebiet. Ist ja auch das Hanauer Land teilweise mit betroffen. Und das ist einfach so, wenn diese Plausibilitätsprüfung kommt, dann macht die einfach keinen Sinn mehr, weil Patienten ja inzwischen kaum noch Hausärzte finden dann zu einer Praxis gehen müssen und die Praxis diese Patienten eigentlich nicht abweisen können.
So, dann hat diese Praxis also sehr viele Patienten.
Genau.
Und was dann?
Dann werden Leistungen gestrichen und dann arbeitet man einen ganzen Teil des Quartals quasi umsonst. Also das heißt, viele Praxen, die machen das von vornherein so, dass sie viele Leistungen, viele Ziffern überhaupt nicht mehr abrechnen, weil sie sagen, das bekomme ich sowieso nicht vergütet. Oder es droht mir die Plausibilitätsprüfung. Oder am Ende wird es einfach so ersatzlos gestrichen. Dann bekommt man mit der Abrechnung, bekommt man dann einen Hinweis, die und die und die Leistungen, die wurden nicht bezahlt. Und das kann in die Tausende gehen.
Ich verstehe das nicht. Also eine Praxis, nehmen wir mal an, in Büding macht jetzt eine Praxis dicht und die Patientinnen und Patienten kommen jetzt in ihre ehemalige Praxis. Mhm. Ja? Und ihre Chefin sagt, naja, ich kann die jetzt nicht vor der Tür lassen, ich mache das.
Ja.
So, dann hat sie mehr Patienten als vorher, arbeitet mehr und kriegt dadurch Stress.
Ja, also es gibt eine sogenannte Abstaffelung. Also man schaut sich an, wie viele Patienten jetzt zum Beispiel die hessische Durchschnittspraxis hat. Wenn man weit über diesem Durchschnitt liegt, dann wird das Honorar gedrosselt. Dann bekommt man weniger. Dann bekommt man eben für den nächsten Patienten nicht mehr alles bezahlt oder nur noch einen gewissen Prozentsatz. Man kann Anträge bei der KV stellen und sagen, unter den und den Bedingungen, da hat die und die Praxis zugemacht, habe ich so und so viele Patienten übernommen. Ich möchte bitte, dass von dieser Abstaffelung abgesehen wird. Dann kann man das für einen gewissen Zeitraum beantragen. Aber dann muss man wieder gucken, stellt man sich jetzt irgendwie einen Arzt ein, Ärztin, wird man, böse gesagt, Patienten irgendwie los? Und es gibt ja auch wirklich Annahmestopp, dass ganz viele Praxen sagen, ich kann niemanden mehr nehmen, es geht nicht. Ansonsten arbeite ich für umsonst oder noch viel schlimmer, muss das Geld sogar zurückbezahlen.
Ach, das gibt es auch.
Genau, das sind dann eben diese Plausibilitätsprüfungen, ne, wenn man dann sagt, wenn die KV dann festgestellt hat, das ist zu viel gearbeitet, dann kann das sein, dass sie einen gewissen Anteil zurückfordert.
Aha, scheint mir irgendwie schwierig zu sein.
<Tat. lacht>
Sie schreiben, Ulrike Kook, Kolumnen, Bücher, auch Fachartikel?
Ja. Habe ich auch momentan tatsächlich gar nicht so viele, aber ich habe auch schon einige Fachartikel geschrieben. Ich habe auch für ein Buch über Thinktanks im Gesundheitswesen vor einigen Jahren, das ist glaube ich aber auch schon 2020 gewesen, einen größeren Beitrag geschrieben. Da hatte ich mich mit einer Gruppe von auch interessierten Ärztinnen und Ärzten zusammengesetzt und wir haben überlegt, was könnte man eigentlich an diesem Gesundheitssystem verbessern. Und das ist in einem Buch erschienen. Wie gesagt, ich schreibe Kolumnen, ich habe meinen Blog, den ich bediene. Also da bin ich meistens am Wochenende sehr aktiv.
Und was werden Sie jetzt tun, beruflich?
Das war die letzten Wochen relativ anstrengend, weil ich viele, viele Bewerbungsgespräche hatte und mich erstmal sondieren musste und wirklich erstmal nicht wusste, wo die Reise hingeht. Es hatten einige Praxen angefragt. Das habe ich für mich aber erstmal nicht in Erwägung gezogen. Und jetzt hat sich tatsächlich ergeben, dass ich als Medizinredakteurin anfange. Bei einem Verlag, nicht ganz um die Ecke, aber das kann ich in Homeoffice machen. Und da freue ich mich riesig drauf. Also, dass ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen kann.
Wenn wir schon mal eine Ärztin im Studio hier haben, wie halten Sie sich fit?
Oh, ich glaube, ich mache viel. Aber das ist auch mit meinem Naturell begründet. Also ich bin immer so ein bisschen hibbelig und ich muss immer mich irgendwie bewegen. Und ich laufe sehr viel. Also ich laufe so 20 bis 25 Kilometer in der Woche. Ich mache ja so ein kleines bisschen Krafttraining. Jetzt nicht sonderlich viel, aber zu Hause mit den Hanteln und was man eben so zu Hause machen kann. Ich bin im Alltag sehr viel unterwegs. Ich versuche so diese üblichen Tricks anzuwenden, die einem eigentlich immer gesagt werden. Also keine Fahrstühle nehmen, keine Rolltreppen nehmen, sondern Treppen laufen. Zum Bäcker nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad oder laufen. Also sehr viel Bewegung in den Alltag einzubauen.
Und Sie fahren Mountainbike?
Ich fahre auch Mountainbike, wobei das jetzt in diesem Jahr ein bisschen gelitten hat, weil ich dieses Jahr sehr viel gelaufen bin. Ich wollte mich eigentlich auf einen Halbmarathon vorbereiten. Das habe ich aber dann im letzten Moment dann zeitlich doch nicht geschafft und habe es dann nochmal verschoben. Habe gedacht, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr, weil ich noch nicht irgendwie über die 15 Kilometer hinausgekommen bin. Deswegen hat das Mountainbiken ein bisschen gelitten und auch das Schwimmen. Ich schwimme sehr gerne und eigentlich auch sehr viel und gut, aber auch das hat dieses Jahr ein bisschen gelitten. Das kommt jetzt im Winter wieder.
Kochen Sie gerne?
Oh ja. Ich koche sehr viel und ich koche eigentlich auch jeden Tag. Ich koche jeden Tag frisch. Ja, ich glaube, dass diese Lebensmittel, die man fertig kaufen kann, die sind für unsere Gesundheit nicht gut. Das ganze hochverarbeitete Zeug ist, naja, das sollte man nicht essen. Manchmal geht es ja nicht anders, aber wenn es irgendwie machbar ist, sollte man versuchen, selbst zu kochen. Und das macht mir auch Spaß.
Es muss ja immer ein bisschen schnell gehen. Also wir alle haben ja keine Zeit, uns mittags 3 Stunden in die Küche zu stellen oder auch abends nicht. Was kochen Sie denn, was schnell geht und gut schmeckt?
Also bei mir gibt es viele Kartoffeln mit Gemüse, Reis mit Gemüse, relativ wenig Fleisch. Aber ich esse Fleisch, ich esse auch gerne Fleisch, aber ich versuche es ein bisschen zu reduzieren. Es gibt ganz oft, gibt es Wraps, das sind so, also Teigfladen mit ganz viel Gemüse und Salat drin und irgendeine, ich sag jetzt mal Proteinquelle, das kann mal vegetarisches sein, Kichererbsen, Linsen zum Beispiel. Es gibt manchmal auch Hähnchen oder Hackfleisch drin und da können die Kinder sich das selbst so zusammenmixen, wie sie das mögen. Und meine Kinder sind zum Glück da einiges von mir gewöhnt, die kriegen immer alles Mögliche vorgesetzt und das essen sie dann aber auch meistens, außer Rosenkohl.
Und was ist Ihr Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht? Oh, ich esse total gerne asiatisch. Aber das koche ich nicht so häufig, weil ich es einfach nicht gut kann. Aber ich liebe asiatische und orientalische Küche. Die ganzen Gewürze dabei und die vielen verschiedenen Gemüsesorten. Das ist was, was ich wirklich sehr mag.
Das ist auch ein Tipp der Ärztin. Gemüse und Obst, oder?
Mehr Gemüse als Obst. Also Obst ist zwar sehr gut, aber enthält ja auch immer sehr viel Zucker. Das sollte man nicht im Übermaß essen. Also es gibt auch wirklich Leute, die sich an Obst Speck anfuttern können und auch eine Leberverfettung, weil die ganze Fructose sofort auf die Leber geht. Also ich habe tatsächlich Patientinnen vor allem schon gehabt, die wollten sich sehr gesund ernähren und haben sich den ganzen Tag über hauptsächlich von Obst ernährt. Und da kann eine Leberverfettung daraus resultieren, weil die Fructose direkt auf die Leber geht. Also Glucose-Fructose-Sirup, vor allem in Süßgetränken, ist ganz großes Gift, das sollte man gar nicht trinken. Aber von diesen üblichen 5 Portionen Obst und Gemüse, die man so immer empfiehlt, sollte der Großteil Gemüse sein und ein bisschen Obst.
Ich habe im Müsli, was ich heute zu mir nehmen werde, 1 Banane und 1 Apfel.
Das ist, würde ich sagen, noch in Ordnung, vor allem weil es morgens ist und Sie dann die Möglichkeit haben, das über den Tag abzubauen. Aber gerade abends sollte man das nicht essen. Also der Obstteller vorm Schlafengehen ist nicht so gesund, weil man dann auch nicht so die Zeit hat, das so abzubauen. Also abends lieber ein Gemüseteller.
Vielen Dank, Frau Doktor. Wir werden viel gesünder werden, nachdem wir die Sendung gehört haben. Eine Musik haben wir noch, und zwar Mandalorian aus Star Wars. Was hat es damit auf sich?
Das ist für meinen anderen Sohn. Also ich habe ja 2 Söhne. Der eine spielt Klavier, der andere spielt im Schulorchester Posaune und Saxophon. Und dieses Stück hat das Schulorchester gespielt und das fand ich so beeindruckend, was dieses Schulorchester da zustande gebracht hat. Und er liebt natürlich diesen Film, dass ich mir dieses Stück hier ausgesucht habe.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Ulrike Kook für dieses offene Gespräch über Medizin, nicht nur auf dem Land, bei der sich doch einiges ändern sollte, damit Patientinnen und Patienten glücklich sind, aber auch vor allen Dingen die Ärzte, die Landärzte. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger. We'll be right back.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.